Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, ihr wisst ja, dass es super, super wichtig ist, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben und sich Tipps von den richtigen Menschen zu holen. Und jeder von euch, der mal Suits gesehen hat, erkennt das Sprichwort, arbeite so hart, dass du dich irgendwann mal nicht mehr selbst vorstellen musst. Und wen ich heute im Podcast habe, der hat es, glaube ich, geschafft. Der müsste sich wahrscheinlich bei 99% der Vermittler nicht mehr vorstellen. Aber wir machen es trotzdem. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Basti Kunkel von Versicherung mit Kopf.
Servus, Rosa, grüß dich. Hi. Schwer nicht rot zu werden bei so einer Anmoderation. Fun Fact an der Stelle. Du hast wahrscheinlich recht, viele kennen mich innerhalb der Branche. Aber es gibt immer mal wieder so Momente. Das waren vor allem Momente so noch vor Corona, wo man sich vermehrt getroffen hat. Und irgendjemand hat mich erkannt und er hatte jemanden dabei. Und dann wollte derjenige ein Foto machen mit mir und fragte dann an, hey, guck mal hier, kennst du ihn auch? Und der andere Person so, nee, wer bist du? Und das ist dann immer so ein Moment, so. Ist ein komischer Moment.
Es ist eine sehr, sehr spezielle Nische, in der du Fame bist. Ne? Und damit muss man halt irgendwie umgehen, aber man braucht es nicht klein zu reden. Ich glaube jetzt irgendwie, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, aber auf jeden Fall über 100.000 Follower auf Instagram. Ich glaube ein paar hunderttausend auf TikTok. Was hast du auf YouTube?
YouTube sind es, ich glaube so 45.000 so die Ecke.
Ja. So, also wenn man alles zusammenzählt, kommen wir schon auf eine ordentliche Stadt von Menschen.
Das ist über eine halbe Million. Ja. Alles zusammen, ja.
Deswegen, also das ist schon eine ganze Menge. Und wenn ich das richtig gesehen habe, warst du neulich sogar im echten Fernsehen.
Mhm. Ja? Richtig, genau. Das war auch nochmal für mich ein neues Erlebnis, weil es auch noch live war.
Richtig oldschool. Hätte ich nicht gedacht, dass du dich auf solche Medien noch verlässt. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich noch eine riesen Reichweite. Ne?
Klar, also das war jetzt kein Ding, wo ich gesagt habe, boah, ich mache das jetzt, weil darüber werde ich irgendwie Kunden gewinnen oder so, sondern das war natürlich ganz klar mehr Markenaufbau und die Leute, die jetzt diese Sendung gesehen haben, die BR Abendschau vom Bayerischen Rundfunk hier, das ist ja nochmal, das sind jetzt keine Leute tendenziell wahrscheinlich, die mir auf Instagram folgen oder auf TikTok, aber es ist halt natürlich sehr cool zu sagen, ich war da schon mal. Und ich habe dort für Aufmerksamkeit gesorgt. Oder die wollten mich halt auch, ging ja hauptsächlich um mein Buch. Und klar nehme ich sowas mit, vor allem wenn ich dann die Möglichkeit habe, eine positive Botschaft zu transportieren zum Thema Versicherung, weil das passiert einfach viel zu selten, sondern es wird immer nur das Negative transportiert. Und das darf halt eigentlich einfach nicht mehr sein. Und da werde ich jede Möglichkeit nutzen, um diese positive Botschaft rauszutragen.
Freue ich mich auf die ganzen positiven Botschaften, die du heute noch hier im Podcast raushauen wirst. Ja, wir werden auch noch ein bisschen über dein Buch sprechen. Aber vorweg, bevor wir in die Thematik starten, also ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie man sich als Versicherungsmakler ein eigenes profitables Unternehmen aufbaut, was du ja sehr, sehr erfolgreich vorgemacht hast. Bevor wir da jetzt reinstarten, vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Magst du vielleicht mal ein paar Takte zu dir sagen, dass die Leute so ein bisschen Feeling dafür bekommen, mit wem ich eigentlich spreche?
Klar, ich versuche es kurz zu halten und unterbreche mich, wenn es zu lange wird. Du hast schon gesagt, Versicherungsmakler, das ist zumindest die Rechtsform meiner Firma. Mein Alltag, also das, was ich jeden Tag mache, das hat mit dem eines Versicherungsmaklers nicht mehr viel zu tun. Da geht es natürlich viel um die Themen Online-Marketing, Social Media, das ist so meine Welt. Aber ich habe ein Team von Beratern, die alle Versicherungsmakler sind, die eben dann unter meiner Dachmarke beraten, deutschlandweit über Online-Beratung. Das war natürlich nicht immer so, das habe ich mir aufgebaut, wirklich so die letzten 6 Jahre. Und im April 2016 ging es eigentlich los mit Versicherung mit Kopf auf YouTube. Das war so der Start meiner Social-Media-Karriere, in Anführungsstrichen, mit der Marke auch. Das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert, bis da überhaupt irgendwas passiert ist. 8, 9 Monate. Das ist etwas, was ich gerne miterwähne, weil das wird unterschätzt. Die Leute sehen halt heute nur dort 100.000 Follower, dort 400.000 Follower und denken, naja, der hat irgendwie Glück gehabt oder sonst was. Nein, das ist eine jahrelange Arbeit, da hinzukommen. Und es ist verdammt viel Arbeit. Das ist heute auch noch verdammt viel Arbeit. Und damals kam dann Instagram irgendwann mit dazu. Dann 2020 kam TikTok mit dazu. Und das sind ja für mich Plattformen, über die wir die Kunden dann gewinnen. Deswegen machen wir das natürlich, die Aufklärungsarbeit natürlich auch mit dazu, ist ganz wichtig. Und zu meinem akademischen Background vielleicht, ich habe Kaufmann für Versicherung und Finanzen damals gelernt nach dem Abi, habe dann einen Bachelor gemacht, Betriebswirtschaft und Recht, war in dem Zug auch ein halbes Jahr in den USA gewesen, in San Diego dort studiert. Das war auch nochmal ganz wichtig. Da habe ich nochmal ein bisschen, ja, mein Mindset, glaube ich, geschliffen und habe so ein bisschen was auch abgelegt von dem deutschen Mindset, was sehr gut war. Und ansonsten habe ich dann auch nochmal berufsbegleitend Finanzfachwirt studiert, 2019, 2020. Genau, heute sitze ich in München, leite quasi das Unternehmen von hier aus, habe ein Buch geschrieben, wir hatten es jetzt schon mal erwähnt, ist auch Spiegel-Bestseller geworden, was echt Hammer ist, und gebe natürlich auch Vorträge innerhalb der Branche. Der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen, auf irgendwelchen Messen, bei irgendwelchen Versicherern oder sonstigen Geschichten. Genau, das ist vielleicht mal so der Kurzabriss. Ach ja, genau, Podcast, wir sind ja gerade hier im Podcast. Wir haben natürlich auch einen Podcast, den Versicherungsgeflüster-Podcast mit meinem Kollegen Patrick Hamacher zusammen, wo wir jetzt gerade vor der Aufnahme 2 Aufnahmen für unseren Podcast aufgenommen haben. Das heißt, ich bin richtig im Redefluss gerade.
Merkt man kaum, aber es ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge, die du da durchgemacht hast. Und ich kann mir das vorstellen, dass die Menschen sich das irgendwie so bei dir anschauen, YouTube-Kanal, Instagram-Kanal, wie auch immer. Basti ist halt eines Tages aufgewacht und hat sich Instagram-Account angelegt und plötzlich waren da 100.000 Follower drauf. Ne? So stellen sich die meisten Leute das Ganze vor. War ja aber nicht so. Bevor wir über diese Themen sprechen, lass uns mal ganz, ganz, ganz am Anfang zurückgehen. Weil jetzt gerade bist du ja Geschäftsführer von Versicherung mit Kopf, der Dachmarke, die, glaube ich, jeder in Deutschland kennt. Aber es war ja nicht immer so. Du hast ja nicht immer über Social Media akquiriert, du hast ja nicht immer, warst ja nicht immer Spiegel-Bestseller, du hattest nicht immer diese Reichweite, die du jetzt hast. Du hast auch, glaube ich, irgendwann mal auch mit dem Telefonhörer in der Hand angefangen, ne? Wie alle anderen auch. Und mich persönlich würde jetzt interessieren, was hat dich denn überhaupt in die Branche gebracht? Weil bei mir war es so, ich wollte nie im Leben was mit Versicherung zu tun haben. Es war so, dass ich halt vom Strukturvertrieb von einem Kollegen angequatscht wurde, rekrutiert wurde, dort angefangen habe. Und dann hat sich der Weg bei mir entwickelt. Du bist ja einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Und den finde ich recht spannend. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ich weiß nicht, ob er jetzt so ganz anders ist. Aber es war auch bei mir natürlich nicht so, dass ich gesagt habe, hey, das ist es jetzt. Versicherungsvermittler, das ist der Traumberuf. Das hat sich bei mir damals auch eher durch Zufall ergeben. Wobei, ich mag das Wort eigentlich nicht. Ich persönlich als Mensch glaube überhaupt nicht an Zufälle. Null.
Das Fixer, ist eine Fügung.
Ja, es ist, also ich mag das Wort einfach nicht. Fakt ist, ich war in der Schule eine absolute Pfeife. Ja, ich habe eine Klasse sogar zweimal wiederholt, einmal freiwillig, einmal sitzen geblieben. Alles, was nach der Grundschule kam, war für mich Folter. Es war Folter. Es war einfach für mich jahrelange Folter. Das war die Schule für mich. Gymi, Fachabitur. Und entsprechend waren halt auch meine Noten. Ich hatte keine Ahnung, 3er. Abi, glaube ich, 3-3. Ja, also Fakt ist, damit öffnet sich jetzt nicht Tür und Tor für dich bei diversen Arbeitgebern, um eine Ausbildung anzufangen. Weil das war das, was ich dann machen wollte. Ich wollte nicht studieren. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf nochmal weitere Theorie. Ich wollte Kohle verdienen. Ich wollte endlich halt auch mal irgendwie was anfangen mit dem, was ich vermeintlich gelernt habe in der Schule. Ja, und dann habe ich halt Bewerbungen rausgeschickt. Ich wollte eigentlich so in die Richtung Industriekaufmann gehen, Automobilkaufmann. Fand ich irgendwie interessant. Versicherungskaufmann oder Kaufmann für Versicherung und Finanzen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Meine Mutter hatte dann mal eine Anzeige ausgeschnitten aus der Zeitung, hat mir die hingelegt, bewerb dich mal. Ich so, gut, okay, dann bewerbe ich mich da halt auch mal, einfach nur, damit die Mutter Ruhe gibt. Und dann haben die tatsächlich mich eingeladen auf ein Vorstellungsgespräch, sonst kamen immer nur Absagen. Und was ich denen bis heute zugute halten muss, ist, die haben nicht so viel Wert gelegt auf die Noten, die da standen. Die wollten halt mich als Mensch kennenlernen. Und das ist übrigens auch heute mein Ansatz, wie ich Leute einstelle. Also wenn ich sage, schick mir kein Zeugnis, es ist mir sowas, es könnte mir nicht egaler sein, was in deinem Zeugnis drin steht. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir stellen sie ein als Azubi im September. 2007 war das, genau. Und so bin ich in die Branche reingerutscht und habe da auch viel gelernt.
Wo war das?
Das war bei der DBK. Und das war eine solide Ausbildung. Ich habe viel gelernt. Da wird dort wird viel Wert gelegt auf die Ausbildung. Auch wenn das jetzt alles nicht so gelaufen ist, wie es angedacht war, man hat dann mal so ein Patensystem, dann hatte meine Patin quasi kurz vor meinem Ausbildungsbeginn gekündigt gehabt, dann hatte ich keinen, ich wurde so rumgereicht quasi, weil jede Woche bei jemand anderem hatte ich am Anfang, dachte ich echt, das ist richtig kacke, im Nachhinein war es gut, weil ich natürlich viele verschiedene Perspektiven dadurch kennengelernt habe. Und ja, das war die Ausbildung, die habe ich auch echt gut abgeschlossen und habe aber dann gesagt, nee, Versicherung vermitteln, nie wieder.
Das ist jetzt ultra spannend, weil ich hab mir damals mal gesagt, also ich bin in Strukturvertrieb geholt worden mit einem ganz, ganz anderen Argument. Bei uns ging es um finanzielle Bildung und Investment und Immobilien und was weiß ich nicht was. Versicherung waren immer nur ein komplettes Nebenthema, auch wenn auf letztlich jedem Antrag beim Kunden doch Versicherung gestanden ist, egal was wir da erzählt haben. Ja. Und ich habe mir damals auch gesagt, hey, bevor ich irgendwann mal Versicherung verkaufe, werde ich mich erhängen. Also das weiß ich noch ganz genau, wie ich das wörtlich gesagt habe, aber das war noch, bevor ich halt die Wichtigkeit dieser Thematik verstanden habe, überhaupt. Also es ist ja leider so, dass unsere Branche halt ein bisschen nicht so geilen Ruf da draußen hat. Und wenn du dich mit dem Thema halt auch noch gar nicht befasst, ja, dann ist das halt ein bisschen blöd. So, bei dir höre ich Parallelen raus. Also du warst jetzt, was in der Ausschließlichkeit, du hattest deine Patin, bei uns hieß es Mentor, ne, der uns ausgebildet hat. Ich glaube, der einzige Unterschied war, dass du halt ein Gehalt bezogen hast und wir von vornherein direkt auf Profi gearbeitet haben. So. Und dann hast du gesagt, nie wieder Versicherung. Warum?
Ja, weil das Thema, so wie ich es kennengelernt hatte, nichts war, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt mein Leben lang machen. Also rückblickend weiß ich, dass halt in mir schon immer das Feuer des Unternehmers gebrannt hat. Und das wurde halt nicht mal ansatzweise bedient in dem, was ich damals getan habe. Ich war halt sehr limitiert in den Freiheiten oder die Dinge, die ich tun konnte, auch hin zum Kunden. Ja, also nicht nur als Produktpalette, ist ja ganz klar, ausschließlich gleich, du hast nur die Produkte des Versicherers, für den du arbeitest, aber auch dann viele interne Vorgaben und hier und jetzt musst du diese Produkte speziell vermitteln und hier und hier jetzt irgendwie Telefonakquise, du musst jetzt die Kunden anrufen und du musst im Bestand arbeiten und so weiter und so fort. Und das hat mir alles überhaupt nicht gelegen. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Also dieses auch, ja, ich glaube, was mich am meisten angepisst hat, und das muss ich so sagen, ist das Hinterherlaufen, den Kunden hinterherlaufen. Und das ist so oft passiert. Einfach den Kunden hinterherlaufen, weil von der Kundenseite einfach kein Interesse da war. Und ich dann irgendwann, auch schon während der Ausbildung damals, die Entscheidung getroffen habe, ich bin mehr wert. Ich werde mein Leben lang nicht Leuten hinterherlaufen, um denen zu erklären, dass sie sich um diese Dinge kümmern müssen, weil die wichtig sind. Hab ich keinen Bock drauf. Ist mein Leben zu schade? Ist mir meine Zeit zu schade? Und das war damals so dieses Thema, wo ich gesagt habe, nee, gut, dass ich das gelernt habe, gut, dass ich mich da jetzt auskenne, aber ich habe keinen Bock, jetzt weiter hier auch mich dauernd immer wieder rechtfertigen zu müssen. Ja, Klinkenputzer hin und her und dann auch diese ständigen Witzeleien im Freundeskreis. Ah, Basti, ah, der Basti ist da. Oh, Vorsicht, der will dich gleich eine Versicherung wahrscheinlich verticken. Ja, klar ist das ein Spaß gemeint, aber wenn das halt jedes Mal kommt, dann nagt das an dir. Also an mir nagt das, weil ich bin tatsächlich vom Typ Mensch her extrem sensibel und auch eher introvertiert. Und ich mache mir dann halt 1000 Gedanken, wenn irgendwie so ein bisschen so negatives Feedback kommt. Ich bin dauernd am Reflektieren und das hat mich einfach fertig gemacht. Und dann habe ich gesagt, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und das war der Grund, weil ich gesagt habe, nee, so will ich das nicht mehr machen. Ich will jetzt was anderes machen. Ich will gucken, was sonst noch so gibt und habe dann Betriebswirtschaft und Recht studiert und wollte einfach wissen, was es sonst noch so da draußen gibt.
Das ist jetzt sehr paradox, finde ich, weil du sagtest ja alles nach der, was war das, Grundschule oder so, war Folter für dich und dann gehst du Betriebswirtschaft und Recht studieren.
Ja, Moment, das ist ein Unterschied, weil das konnte ich mir aussuchen. Ich konnte mir ja aussuchen, was ich studiere. Ich konnte mir auch aussuchen, zu einem gewissen Teil, welche, in Anführungsstrichen, Fächer ich mir dann mit reinnehme. Ja, und da waren dann natürlich bei mir solche Sachen wie dabei, wie Unternehmensführung, International Management. Also das waren dann schon die Sachen, die mich interessiert haben. Das war in der Schule halt nicht so. Das kannst du ja nicht so wirklich aussuchen, außer irgendwie hier Latein oder Französisch, ne, und so ein Kram. Du warst da einfach auch flexibler. Und ich wusste natürlich, und das haben wir auch nicht vergessen, ich war dann 3 Jahre schon im Arbeitsleben gewesen. ich wusste dann schon so ein bisschen, was ich will und was ich nicht will. Die meisten, die mit der Schule fertig sind, die haben keinen Plan vom Leben. Die wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Und deswegen studieren sie auch irgendwas. Warum? Damit man halt mal studiert. Die haben aber eigentlich überhaupt keinen Plan, warum sie gerade das studieren, was sie studieren. Das ist die Wahrheit. Und deswegen war das gar nicht mal so doof, dass ich erst eine Ausbildung gemacht habe, ein bisschen was vom Leben gelernt habe und einfach mehr und besser wusste, was ich eigentlich will und was ich nicht will. Und deswegen hat das Studium auch echt Spaß gemacht. Und das Studium habe ich auch gut abgeschlossen, habe ich mit Auszeichnung abgeschlossen, habe im Ausland studiert gehabt und so weiter und so fort. Also das war dann schon extrem cool gewesen, hat mir aber auch wieder was anderes gezeigt, nämlich das Ziel war ja gewesen, okay, du hast dann studiert und wenn du studiert hast, wenn du einen Bachelor hast, dann öffnet sich die Tür zu irgendwelchen großen Unternehmen, Wirtschaftsberatungsunternehmen, keine Ahnung, Corporate Career, das ist ja jetzt dann der Weg. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, als ich dann auch im Praxissemester war, das war bei mir bei Nestle gewesen in Frankfurt, was auch super spannend war, aber ich gemerkt habe, nope, vorher ja, springe ich irgendwo runter, als dass ich mich da irgendwo bewerbe und in so einem großen Unternehmen so ein kleines Zahnrad bin, dass ein Zahnrad, das dauernd neue Ideen hat, diese Testen, die ich testen und umsetzen will. Und jedes Mal kommt einer mit dem Hammer um die Ecke und klopft mich klein. Ja, gute Idee, Herr Kunkel, gute Idee, aber bis wir das umgesetzt haben und dann muss der noch freigeben und der. Und dann habe ich gesagt, nee, ey, da gehe ich ein wie eine Blume ohne Wasser. Und das war auch gut, damit ich wusste, das ist es auch nicht. Und dann war aber halt irgendwann die Frage, was ist es denn dann jetzt? Also als das Studium sich dem Ende geneigt hat, was ist es dann? Und dann kam wieder die Versicherungswelt um die Ecke.
Ja, also ich habe so das Gefühl, so wenn du einmal drin bist, kommst du nie wieder raus. Ne? Aber du hast ja schon drüber gesprochen, so hey, unternehmerische Flamme hast du es, glaube ich, genannt. Oder das war halt, also ich interpretiere das halt so, dass du schon immer Bock hattest, dein eigenes Ding zu machen.
Ne? Ja.
Was ich jetzt brennend interessant finde, und die Frage, die lasse ich mir auf gar keinen Fall nehmen, ist, was verstehst du Unternehmertum? Weil im Strukturvertrieb wurde uns Folgendes beigebracht, ja, nimm den Hörer, fang an zu wählen, Selbstständigkeit und Unternehmertum bedeutet Kundengewinn. Was es aus meiner Sicht, aus der heutigen Perspektive sicherlich ein Teil der Wahrheit ist, aber halt noch nicht die ganze Wahrheit. Und bevor ich jetzt mit meiner Definition komme, würde mich interessieren, was ist deine Definition von Unternehmertum, vielleicht auch spezifisch auf unsere Branche gerichtet?
Ich kann es spezifisch auf mich richten. Für mich ist Unternehmertum das, dass ich ganz viele Dinge tue, auf die ich Bock habe und damit einen positiven Unterschied im Leben vieler anderer Menschen erreiche. Ja, also dieses klassische, ich schaffe einen Mehrwert, auch wenn das ausgelutscht ist, aber das ist genau am Ende des Tages. Und das ist für mich Unternehmertum. Und ich baue mir natürlich was auf bin weniger der Selbstständige, weil man muss natürlich klar trennen zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied, weil man in der Selbstständigkeit einfach viele Dinge einfach noch selbst macht und ständig macht. Und da kommst du halt einfach nicht so wirklich voran. Als Unternehmer kommst du dann voran, weil du delegierst plötzlich. Du hast Mitarbeiter, du hast Dinge outgesourced und so weiter und so fort. Und ich kann nur Unternehmer sein, in meinen Augen, wenn niemand über mir ist. Da bin ich, ja, irgendwo um noch Gott, aber ansonsten bin da ich und keine Struktur, kein Vertriebsleiter, kein, was weiß ich, ja, ich muss frei sein in meinen Entscheidungen. Das beschreibt es vielleicht ganz gut.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube, das ist auch der Kernaspekt der ganzen Geschichte, frei entscheiden zu können und zu dürfen, was du machen möchtest und was nicht. Also ich hab die Thematik aus dem Strukturvertrieb so kennengelernt, so hey, Unternehmertum bedeutet, ein großes Team zu haben und möglichst viele Neukunden zu gewinnen. Aber aus heutiger Perspektive weiß ich halt, okay, wenn du ein großes Team im Strukturvertrieb hast, dann bist du halt ein guter Vertriebler und hast ein großes Vertriebsteam. Aber es ist niemals deins. Es ist niemals deine Firma, es sind niemals deine Kunden. Ich habe in einer anderen Podcast-Episode auch schon darüber gesprochen. Es gibt Vorgaben, so ein Code of Conduct, 30 Seiten, wo beschrieben wird, wie man sich auf Instagram nicht positionieren darf, was man tun darf, was man nicht tun darf, warum man keine eigenen Podcasts starten darf, warum man keine Anzeige in die Zeitung schalten darf und so weiter. Und das hat für mich jetzt einfach gar nichts mehr mit Unternehmertum zu tun, weil sobald von oben Vorgaben kommen, das ist so ein bisschen wie eine Anstellung. Du bist halt weisungsgebunden und musst folgen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Abgrenzung. Und vor allem, was du jetzt hier gesagt hast, einen Mehrwert schaffen und nach außen hin ja, positive Vibes verbreiten, was du ja auch mit deiner Tätigkeit irgendwo tust, das kannst du, finde ich, nur dann tun, wenn du das auch wirklich auf deine Art und Weise machst und nicht jetzt irgendwie mit Anzug und Krawatte durch die Gegend rennst, obwohl du eigentlich gar keinen Bock drauf hast.
Richtig, genau.
Hattest du auch so Momente bei dir in der Ausbildung, wo du dir dachtest, so, ey, das kann es jetzt wirklich nicht sein? Also, ich erinnere mich an jede Telefonparty, wo mal irgendeine 200er-Liste abtelefonieren musste. Ich habe da jedes Mal das Kotzen gekriegt. Hattest du auch so Momente, wo du, sag ich mal, selbstständig in die Akquise gehen musstest, oder hast du immer noch aus dem Bestand gearbeitet?
Nee, also jetzt, als ich gestartet bin als Versicherungsmakler, hatte ich ja überhaupt gar keinen Bestand. In der Ausbildung hast du so einen Mini-Bestand bekommen, aber das kannst du ja auch vergessen. Das war, ne, ein abgegraster Bestand, wie man so schön sagt. Aber als Versicherungsmakler, als ich gestartet bin, da gab es keinen Bestand. Also da gab es nichts, da gab es auch keine irgendwie Bestandsprovision, auf die man sich schon mal hätte verlassen können. Und deswegen war immer die Devise war die Neukundenakquise.
Okay, das heißt, du hast irgendwann mal auch quasi bei Null angefangen. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Bestand damals übernommen oder so, sondern du hast einfach angefangen, einen Kunden nach dem anderen aufzubauen. Und wenn
Ja.
ich das richtig weiß, ist ja heute immer noch der größte Teil der Strategie bei dir. Ne?
Die Neukundengewinnung. Genau, das ist das, was wir halt einfach gut können.
Okay. Und dann hast du ja gerade erzählt, du hast studiert, warst im Konzern und so weiter und so fort. Und was hat dich dann dazu gebracht, jetzt wieder Makler zu werden? Oder was heißt wieder Makler zu werden? Vorher warst du in der Ausschließlichkeit.
Also,
Was hat dich dazu gebracht, Makler zu werden?
einfach, also ich habe das Makler-Business noch nie so wirklich dann kennengelernt. Ich hatte das in der Ausbildung nicht so wirklich kennengelernt, hatte es dann später eben kennenlernen dürfen und habe dann gemerkt, okay, wenn man das so macht, dann kriegt das Ganze schon wieder einen ganz anderen Touch, wenn ich plötzlich wirklich den Kunden in den Fokus stellen darf. Und nicht irgendwo hintenrum, ja, du musst jetzt noch 5 Unfallversicherungen verkaufen und hier und guck mal hier interne Rangliste und diesen ganzen Mist. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Wenn das alles plötzlich nicht mehr da ist, sondern nur das Bedürfnis des Kunden und du hast die Möglichkeit, aus einem großen Portfolio genau den Anbieter und die Versicherung rauszusuchen, die der Kunde in dem Moment braucht, da fand ich das dann auf einmal extrem spannend. Ich meine, dann schaffe ich ja wieder diesen Mehrwert, um den es eigentlich geht. Und so habe ich mich wieder dann mit der Versicherungswelt auseinandergesetzt, im Speziellen mit dem Versicherungsmaklertum und bin dann hier als Versicherungsmakler gestartet. Hatte noch, das muss man dazu sagen, einen Nebenjob, 20 Stunden die Woche, den hatte ich noch aus dem Studium dann weitergemacht, um meine Fixkosten zu decken, weil die größte Gefahr in meinen Augen ist, wenn du startest in diesem Business und du bist direkt abhängig von Umsätzen oder von Provisionen in diesem Business. Das gibt dir keine Sicherheit. Es ist eine maximale Unsicherheit und du wirst sehr schnell in einen moralischen Konflikt geraten, ja, ich oder der Kunde. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass du halt irgendein Produkt verkaufst, weil du halt auch noch deine Miete bezahlen musst am Monatsende und das Produkt braucht der Kunde eigentlich gar nicht. Und wenn du diesen Druck hast, diesen Verkaufsdruck hast, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und dann hab ich und weder meine Mitarbeiter, meine Makler, bis heute haben wir das nicht. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und das ist eigentlich auch das, was so mein Job ist, zu gucken, dass halt genau dieser Verkaufsdruck, der ist einfach gar nicht da. Wir verkaufen auch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist genau das, was uns auszeichnet. Und das merken auch die Kunden. Und wenn da mal ein Kunde halt nicht abschließt, ja, dann ist das so. Ja, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir haben genug Kunden. Und dadurch ergibt sich halt diese Leichtigkeit und auch diese wirkliche Kundenkonzentrierung. Und das ist das, was am Ende des Tages ja irgendwo zählt.
Ich habe dir auch schon angedroht, dass ich dir auch ein paar Fragen aus der Community mitbringen werde. Ne? Und gerade in diesem Zusammenhang ist eine Frage, die ich sehr spannend finde, ist, wenn es jetzt nur darum geht, eine breite Produktpalette zu haben und Mehrwert für den Kunden zu bieten, warum bist du ein Versicherungsmakler geworden? Warum bist du nicht in den Strukturvertrieb gegangen? Da hättest du das auch gehabt. Also warum bist du Makler und kein Strukturvertriebler?
Ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon beantwortet. Ich brauche die maximale Freiheit.
Okay.
Wenn mir jemand vorgibt, was ich zu tun habe, dann bin ich kein Unternehmer. Und ich bin jemand, auch vom Typ her, ich bin schlechter drin. Wie nennt man das jetzt?
Weisungen zu befolgen.
Ja, genau. Da bin ich relativ schlecht drin, weil ich halt jemand bin, der solche Dinge dauernd hinterfragt. dauernd. Ich hinterfrage das dauernd. Ich hinterfrage auch Dinge, die ich tue. Das ist natürlich nicht gut, wenn du in so einer Struktur drin bist und da jemand drin sitzt, der dauernd Dinge hinterfragt. Weil ich wäre, also stell mal vor, ich wäre in so einer Struktur drin, sagst du so, hier, das ist das Altersvorsorgeprodukt, das wir verkaufen. Sag ich, okay, warum? Ja, das ist halt das, was wir verkaufen. Ja, aber warum ist das jetzt besser als das andere? Ja, das ist doch egal, das ist das, was wir verkaufen. Also das wird mit mir nicht funktionieren. Und wir kriegen das auch ständig von unseren Maklerbetreuern mit. Das heißt, ey, die Leute von Versicherung im Kopf, ihr stellt Fragen, die hat noch nie jemand anders vor euch gestellt. Ich meine, ja. Aber das sind die wichtigen Fragen.
Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Darauf hast du ja quasi schon geantwortet. Also die maximale Freiheit ist sehr wichtig. Und was ich halt immer wieder in den Gesprächen mit den Strukturvertrieblern als Frage gestellt bekomme, worauf ich persönlich echt mir schwer tue, eine Antwort zu finden, ist, was spricht eigentlich dagegen, Versicherungsmakler zu sein? Hast du da ein paar Dinge aus deiner Erfahrung?
Klar. Also es gibt, das ist ja wie, wenn jemand fragt, welche Versicherung brauche ich, es kommt drauf an. Und hier kommt es auch wieder drauf an. Ich glaube, zum einen, wie du halt persönlich strukturiert bist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, klar, hat natürlich ein großer Vertrieb, bietet gewisse Vorzüge, die du als Makler vielleicht erstmal nicht hast. Das heißt, Systeme werden dir vorgegeben, von Software über vielleicht auch Möglichkeiten der Kundengewinnung und so weiter und so fort. Und du musst dich um viele Sachen nicht kümmern. Als Makler musst du dich halt um alles kümmern. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht auch, dass Leute sagen, ich will halt genau diese Verantwortung nicht haben. Du hast natürlich eine viel größere Verantwortung als Makler. Auch eine größere Haftung in der Regel. Das wären wahrscheinlich mal so die Hauptpunkte, die dagegen sprechen. Was ich aber auch mit sagen muss, ist, wenn viele wirklich wüssten, wie das Versicherungsmakler-Business abläuft, weiß ich nicht, ob sie dann noch vielleicht in der Ausschließlichkeit oder im Strukturvertrieb wären. Und ich glaube, das darf man auch so sagen. Muss man so sagen. Es heißt nicht, dass Makler das Nonplusultra ist. Und es gibt viele Leute, also ich kenne viele, die sind in Strukturvertrieben und ich bin auch, also für mich ist ein Strukturvertrieb per se nichts Schlechtes. Es ist die Frage, wie wird das System genutzt und angewandt. Und da gibt es Leute, die machen einen super Job, ja, und die kümmern sich um ihre Kunden unglaublich gut. Also deswegen gibt es da keinen Schwarz und Weiß. Nur, man sollte sich vielleicht manchmal auch selbst ein paar Fragen stellen.
Ja.
Die richtigen Fragen stellen.
Also der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten kriege, ist, wenn man darüber spricht, was gut für den Kunden ist. Weil ich finde, für den Kunden ist das doch scheißegal, ob du Makler bist oder ob du im Strukturvertrieb bist oder sonst irgendwas, solange du einen guten Job machst. Er möchte zufrieden sein, er möchte gut beraten werden, er möchte ein gutes Gefühl haben. Und wenn es drauf ankommt, will er, dass die Versicherung zahlt. Punkt.
Ja, genau.
So, deswegen ist das für den Kunden irrelevant. Aber das, was du gerade gesagt hast, wenn die meisten oder wenn die Leute wüssten, was das Makler-Business hergibt, wären sie wahrscheinlich nicht in der Struktur. Der Überzeugung bin ich auch, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass halt echt innerhalb der Strukturen richtige Schauergeschichten über die Maklerschaft erzählt werden. Ja, so, du hast als Makler stehst du mit einem Bein im Knast wegen der Haftungsthematik. So, ja, okay, also irgendwo ist eine Vermittlerhaftung da, aber die haben wir alle. Und wenn du sauber arbeitest, brauchst du die nicht zu befürchten.
Ja.
Und wenn doch mal irgendwas passiert, hast du immer noch deine Vermögensschadenshaftungsversicherung. Also noch mehr abgesichert sein kannst du, glaube ich, gar nicht.
Ja. Ja, also klar, ja. Die Schauermärchen, die kenne ich, ja. Wenn man sich da mal genauer beschäftigt, dann sind es einfach nur das, es sind Schauermärchen. Und wie du schon sagst, wenn man einen richtigen Job macht, dann ist das Haftungsrisiko sehr, 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 sehr gering. Ne? Man kann jetzt nicht ausschließen, dass man mal einen Fehler macht, keine Frage. Ja. Aber da sprechen wir ja von Kardinalsfehlern. Dann muss man seinen Job natürlich richtig machen. Und man muss natürlich auch Dinge hinterfragen und nicht einfach irgendwelche Produkte den Leuten hinklatschen, die irgendwo mal irgendjemand empfohlen hat, sondern da sollte man sich schon ein paar mehr Gedanken machen.
Ja, also ich würde super gerne mal mit dir über ein paar Produkte sprechen, aber das ist nicht der richtige Podcast dafür, beziehungsweise nicht die richtige Episode. Ich denke, es geht jetzt vor allem darum, einfach mal den Leuten zu verstehen zu geben, dass das Makler-Dasein nicht das ultra gefährlich ist, wie es immer dargestellt wird. Und aus meiner persönlichen Sicht, auch so wie du es gesagt hast, als Makler musst du dich um alles kümmern. Ja, bedingt. Also ich meine, Software und so weiter, also schließ dich einem guten Maklerpool an, dann hast du das alles. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir jetzt jede Lizenz einzeln ankaufen musst. Ne? Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich informiert bin, arbeitest du auch über den Pool. Ne?
Ja klar, mehrere auch.
Ja, genau. So. Also deswegen, Diese ganzen Argumente, bei uns gibt es kostenfreie Software, was in vielen Vertrieben gar nicht kostenfrei ist, auch ein Punkt, da werden die Vertriebler, die sowieso schon nur einen Teil der Provision bekommen, dazu gezwungen, für die Software, die sie nutzen, zu bezahlen. Und noch andere Dinge, ne? Aber ja, worauf ich einfach nur hinaus möchte, ist, dass man sich mit dieser Thematik einfach wirklich beschäftigen sollte. Und genauso wie du jetzt Aufklärung im Versicherungsbereich betreibst, versuche ich hier die Aufklärung für die Maklerschaft zu betreiben, einfach mal um den Leuten zu zeigen, was denn wirklich möglich ist. Und das, finde ich, ist auch so der perfekte Übergang zu dem, was du jetzt gerade tust. Weil ich glaube, also ohne da jetzt irgendwie schmeicheln zu wollen oder so, aber wenn es darum geht, jemanden als Versicherungsmakler, als modernen Versicherungsmakler sich vorzustellen, dann bist du halt heutzutage das Vorbild. Der klassische Versicherungsmakler, den die meisten Leute sich vorstellen, ist der dicke Holger, der seine Sandra hat und sich seinen Bestand tot verwaltet. Aber bei dir ist es anders. Du hast ja mal mit YouTube angefangen und hast jetzt eine riesen Social-Media-Reichweite und eigentlich hast du ja selber gesagt, bist du viel mehr Influencer als Makler bei deine Vertriebspartner bzw. deine Makler, die machen halt das Business für dich. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Formulierung war, aber du weißt, was ich meine.
Ja? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, auch wenn ich das bin. Per Definition, das war natürlich nie das Ziel. Das ist halt einfach irgendwie mal so entstanden, ja. Aber das war nie das Ziel. Das Ziel war, durch das, was ich tue, die Kunden zu gewinnen.
Und genau da kommen wir jetzt zu meiner Frage, was hat dich dazu denn überhaupt bewegt, auf YouTube zu starten? Das waren ja die Anfänge 2016.
Das ist ganz einfach. Kaltakquise macht keinen Bock. Leuten hinterher rennen macht keinen Bock. Will ich nicht. Wie sieht die Lösung aus, dass Leute mich finden? Leute, die für sich schon die Entscheidung getroffen haben, ja, Versicherungen sind ein wichtiges Thema, ich sollte mich damit auseinandersetzen, ich sollte mich informieren und sollte mich dann vielleicht auch beraten lassen, vor allem bei den komplexen Versicherungsprodukten. Und das war der Ansatz und die Antwort war YouTube. Die Antwort waren Videos auf YouTube.
Zu selbst der Idee.
Indirekt. Also klar, ich habe dann, wie so oft, und das mache ich auch heute immer, ich recherchiere zu den verschiedensten Themen. Ich gucke, was es so gibt. Also das ist auch etwas, was heute einen großen Teil meiner Arbeit ausmacht. Das klingt erstmal nicht für Arbeit, aber einen großen Teil meiner Arbeit ist nachdenken und gucken und schauen, ja, und beobachten. Und dann davon, von den Dingen, die ich sehe, die ich recherchiert habe, Entscheidungen abzuleiten, die mein Unternehmen weiter nach vorne bringen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich nicht mehr in der operativen Beratung drin bin, weil sonst hätte ich diese Zeit nicht. Und dann würde ich das Unternehmen nicht voranbringen können. Also das ist wie so ein Kreislauf. Und inspiriert hat mich ganz klar Kolja von Aktien mit Kopf, der eben dieses Finanzthema Aktien und alles, was mit dazugehört, auf YouTube erklärt hat, so richtig, richtig locker, ja, mit seinem Hawaii-Hemd und ich fand das so geil. Und ich dachte, hey, eigentlich ist es genau das, was ich mir auch vorstellen könnte für das Thema Versicherung. Und da hatte ich ihn dann angehauen, haben von meiner Idee erzählt und um das kurz zu machen, wir sind dann zusammengekommen und habe mit seiner Hilfe dann Versicherung mit Kopf als YouTube-Kanal gestartet. Ja, also das war so der Werdegang, wie der YouTube-Kanal dann gestartet wurde.
Hier muss ich mal kurz zwischengrätschen, weil ich hab das so beobachtet. Es gibt jetzt Kolja mit Aktien mit Kopf und du bist mit Versicherungen mit Kopf und dann gibt es auch noch Steuern mit Kopf, Reselling mit Kopf und was weiß ich. Ist es gehört ja alle irgendwie zusammen oder?
Nein. Also ja, wir sind in Anführungsstrichen das mit Kopf-Kartell. Ja, also das sind auch die offiziellen Kanäle. Kolja war der allererste. Und alle kennen sich und teilweise gibt es auch geschäftliche Beziehungen untereinander, aber muss nicht. Ja, Kolja ist da auch ein sehr pragmatischer Typ, der dann einfach mal sagt, ja, okay, finde ich cool, ja, und ich mag dich irgendwie und komm, wir machen da mal was zusammen, aber jetzt ohne irgendwie, dass das jetzt ein komplettes, wirkliches Unternehmenskonstrukt wäre oder so, ja. Das ist nicht der Fall. Aber ihm habe ich unglaublich viel zu verdanken. Ja, keine Frage, vor allem in den Anfängen, wo ich halt wirklich keinen Plan hatte von Videoschneiden, keinen Plan hatte von YouTube. Und er mir damals eines der wichtigsten Dinge mit auf den Weg gegeben hat. Er sagt, Basti, du brauchst Durchhaltevermögen. Das wird Monate dauern, bis da irgendwas auf YouTube passiert. Und hätte er mir das nicht gesagt, ich hätte wahrscheinlich abgebrochen. Höchstwahrscheinlich.
Würdest du sagen, dass er so eine Art Mentor für dich ist?
Kolja war damals definitiv eine Art Mentor für mich. Ja, definitiv. Jetzt heute, weiß ich nicht, heute, wir sind einfach gute Freunde. Ja, wir tauschen uns gegenseitig aus. Wir sind wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile durch das, was ich dann schon an Erfahrung gesammelt habe und Erfahrung, die ich jetzt auf anderen Plattformen habe, die er vielleicht noch nicht hat, sind wir so gegenseitige Mentoren vielleicht, ja. Aber an sich ist es einfach ein Austauschen zwischen guten Freunden bezogen auf das jeweilige Business heute wahrscheinlich,
auch, ja. Auch das ist eine sehr wichtige Thematik, weil im Strukturvertrieb wurde uns immer beigebracht, du brauchst halt einen Mentor und der Mentor ist halt immer der Strukturhöhere. So, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Mentorship und die Freundschaft meistens dann aufhört, wenn der Strukturhöhere kein Overhead mehr auf dich kriegt. Bei dir klingt das ja komplett anders. Also es klingt ja wirklich so, als ob ihr einfach nur eine freundschaftliche Beziehung miteinander habt, tauscht euch aus. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Anteile an deiner Firma hat und du an seiner, ja, oder wie auch immer. Also Mentoring an sich, hast du ja auch schon ein paar Programme gestartet, Makler-Mentoring, Vermittler digital und so weiter. Was würdest du sagen, macht einen guten Mentor aus und wie kann man so jemanden finden? Weil ich glaube, diese Frage ist für sehr, sehr viele, gerade junge Vermittler da draußen, super wichtig, gerade die jetzt vielleicht auch aus dem Strukturvertrieb kommen oder gerade ihre IHK-Ausbildung mal angefangen bzw. vollendet haben und jetzt irgendwie Fuß fassen wollen. Da ist es schon wichtig, sich jemanden zu suchen, der das ein bisschen drauf hat, ne? Also alles selbst rauszufinden, kann man zwar machen, wird dann aber wahrscheinlich sehr schmerzhaft sein. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt, sag ich mal, der Basti von vor, was weiß ich, 10 Jahren wärst nochmal, um zu sagen, okay, ich suche mir mal in der heutigen Zeit einen Mentor, um von ihm was zu lernen?
Also eine Antwort, die ich darauf geben muss, ist ganz klar, du hast schon angesprochen, ist natürlich unsere Plattform Vermittler Digital, weil das ist genau der Hintergrund. Ich kriege so viele Fragen, Nachrichten, E-Mails. Basti, wie machst du das? Basti, wie hier Social Media aufbauen, Instagram, schieß mich tot. Das kann ich alles gar nicht beantworten, weil die Zeit fehlt. Und deswegen gibt es diese Plattform, wo wir genau diese Inhalte vermitteln. Und für 99 € aktuell im Monat, inklusive Live-Calls, sorry. Also das ist, also was Geileres gibt es nicht, wenn du starten willst mit wenig finanziellem Aufwand, Input von mir, von Patrick bekommen willst. Wir hatten gestern wieder so einen geilen Live-Call, wo ich auch wieder was gelernt habe. Ging es ums Online-Kundenbewertung. Also das wäre die erste Anlaufstelle. Und hätte ich damals sowas gehabt, dann hätte ich das sofort gemacht, weil ich einfach weiß, dass ich nicht alles weiß. Ist ein bisschen ein verschachtelter Satz, aber eine muss klar sein, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und du musst ja die Leute um dich scharen, die womöglich in manchen Dingen besser sind als du selbst. Wenn du der Cleverste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und das ganz klar, nutzt das wirklich für wenig Geld. Wir haben es bewusst gegen irgendwie so 5.000 € Coaching und solche Geschichten entschieden. Das wäre eine Anlaufstelle. Und die andere Anlaufstelle, oder wenn man jetzt mal einen Mentor als jemanden betrachtet, der dir als Person zur Seite steht, hier würde ich sagen, wenn da eine finanzielle Abhängigkeit zwischen Mentee und Mentor besteht, dann kann das kein gutes Mentoring sein, in meinen Augen. Weil dann sind wahrscheinlich die Bedürfnisse des Mentors auch irgendwo im Fokus, weil der Mentor an dem Mentee mitverdient, dass darf in meinen Augen nicht sein, kann ich mir nicht als sinnvoll vorstellen, gibt mit Sicherheit Ausnahmen, aber per se fände ich das nicht gut, sondern eine beste Verbindung zwischen Mentee und Mentor ist wahrscheinlich in dem Moment, wo weder der eine auf den anderen angewiesen ist und umgekehrt. Dann hat ja jemand, ein Unternehmerkollege, sehr erfolgreicher Unternehmer hier aus München gesagt, da ging es um eine Partnerschaft, die ist dann zwar nicht zustande gekommen, aber aus anderen Gründen, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat und das ist auch vollkommen okay, aber was er gesagt hatte ganz am Anfang war, Basti, wir haben die besten Voraussetzungen. Ich meine, was meinst du? Du brauchst mich nicht, ich brauche dich nicht. Und das fand ich sehr cool, weil das ist es halt. Sobald irgendwo eine Abhängigkeit besteht, auch jetzt nicht nur zwischen Mentor und Mentee, sondern vielleicht auch in Zukunft, vielleicht von irgendeinem Geschäftspartner, dann ist es schwierig. Ja? Deswegen gucke ich auch immer so, wenn ich Partnerschaften eingehe, wovon wir wirklich sehr, sehr wenige haben, bewusst sehr wenige, wir brauchen einen Win-Win, aber es darf auch keine Abhängigkeit plötzlich entstehen, weil das aus unternehmerischer Sicht für mich ein Risiko wäre.
Ich denke, der Begriff Abhängigkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass niemand gerne umsonst arbeitet. Ne? Also und egal, ob das jetzt ein Mentor im Strukturvertrieb ist oder sonst irgendwas, also niemand wird sich einfach die Zeit nehmen und dich freiwillig ausbilden, ohne irgendwas entgegenzunehmen. Also dafür ist die Zeit auch viel zu wertvoll, weil in der Zeit, wo du was machst, jetzt was weiß ich, ein Vermittler digital live call, könntest du jetzt auch 2, 3 Reels drehen und dein eigenes Business wieder vorantreiben. Weißt du, wie ich meine? Deswegen glaube ich, dass man das unterscheiden muss zwischen Geld für etwas bezahlen und eine Abhängigkeit von jemandem haben. Ne? Und was an dieser Stelle jetzt natürlich sehr, sehr spannend ist, wie ich finde, ist dieser Punkt, hey, du brauchst mich nicht, ich brauche dich nicht, weil du hast ja mit Patrick zusammen, euer Hauptbusiness ist halt das Makler-Business und euer Vermittler digital ist einfach nur ein Side-Hustle sozusagen, wo ihr einfach das, was ihr in eurem Hauptbusiness an Erfahrungen macht, weitergibt. Und ich finde, das ist eine großartige Voraussetzung, um von jemandem lernen zu dürfen, wenn man in diese Richtung gehen möchte.
Ja, es ist halt auch, ich bin ja ganz offen, das ist natürlich auch ein super egoistischer Ansatz. Eben wieder aus dem Punkt heraus, ich weiß auch nicht alles. Und irgendjemand da draußen, der vielleicht ähnlich tickt wie ich, der auch digital sich aufstellen will, vielleicht schon digital aufgestellt ist, hat irgendwo schon mal irgendwas ausprobiert, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und dann kann ich von ihm lernen. Deswegen, wenn ich dann eben so eine Plattform ins Leben rufe, hole ich mir einfach mehr Wissen mit rein, von dem ich auch profitieren kann und gebe natürlich aber auch Wissen, von dem andere profitieren können. Ja, und der Ansatz ist natürlich auch der Kuchen ist groß genug. Da gibt es kein Konkurrenzdenken bei uns in der Gruppe, so wie das bei vielen anderen Versicherungsvermittler-Facebook-Gruppen zum Beispiel ist. Das hasse ich wie die Pest, ja. Und das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es auch keine doofen Fragen. Bei uns wird auch nicht gehatet oder kommt dann irgendwie so ein doofer Kommentar. Das gibt es halt bei uns nicht. Das liegt natürlich auch schon mit daran, dass wir halt aussortieren, weil du musst halt die 99 Euro im Monat bezahlen. Und dann sind die ganzen Naysayer und die ganzen Hater wollen sich das Geld nicht leisten oder können sich es vielleicht auch nicht leisten, deswegen sind die schon mal draußen. Ja, also, und da kommen nur die Leute rein, die Bock haben. Und das ist richtig cool.
Definitiv. Und jetzt einfach mal, um ein bisschen Feeling für dein Business zu geben. Wir wissen ja alle, du hast eine gigantische Reichweite. Das ist ganz klar. Aber du hast am Anfang von dieser Podcast-Episode gesagt, am Anfang hast du noch gejobbt nebenbei, um deine Fixkosten zu decken. Ich wage mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, dass du es heute nicht mehr tust. Ja. Willst du vielleicht mal eine grobe Hausnummer geben? Wie hoch ist denn so der Jahresumsatz von Versicherung mit Kopf?
Also, von meiner GmbH, ich meine, das kann man ja einsehen, ja. Wer das machen will, der soll sich dann halt einfach mal die Mühe machen und sich das anschauen. Ich kann davon sehr gut leben. Und das ist natürlich auch wichtig am Ende des Tages. Ich bin sehr dankbar, dass das so ist, dass ich mit dem Geld verdienen darf, was mir auch Spaß macht und ich eben diesen Unterschied bewirken kann, diesen positiven Unterschied im Leben anderer Menschen. Und wir sind, auch das vielleicht noch mit dazu, wir sehen uns immer noch sehr am Anfang, ja, auch wenn jetzt so sagen, guck mal hier, das ist so, Basti ist die Benchmark oder sonst was. Wir sind immer noch ganz, ganz, in meinen Augen ganz, ganz klein, weil wir sind natürlich in dieser Bubble drin, ja, in dieser Versicherungsbubble. Und da draußen in Anführungsstrichen der großen weiten Welt, auf Deutschland jetzt bezogen, kennt uns halt trotzdem nur ein Bruchteil. Und das wollen wir weiter ausbauen und wir wollen besser werden als gestern. Und das ist unser Ziel. Und klar, ich bin Unternehmer. Wenn jetzt irgendeiner sagt, mir geht's nicht ums Geld verdienen oder ich will kein Geld verdienen, dann muss ich das schon auch ein bisschen anzweifeln. Ja, wenn du Geld verdienst und viel Geld verdienst, weil du vielen Menschen hilfst, dann ist da überhaupt nichts Verwerfliches dran, auch wenn du dieses Geld mit dem Vermitteln von Versicherungen verdienst. Und vielleicht da auch nochmal ein kurzes Statement dazu. Der Beruf des Versicherungsvermittlers, wenn richtig gemacht, mit den richtigen, auch moralischen Grundwerten, dann ist das einer der wichtigsten Berufe, die es gibt. Und das ist mir egal, was da jemand anders sagt. Es ist ein Fakt. Es geht darum, dass wir Menschen finanziell absichern. Und das ist in unserer westlichen Welt eines der wichtigsten Themen nach Krankheitssystem, Gesundheitssystem, Ernährung und natürlich die ganzen Pflegekräfte und alles, was mit dazugehört. Klar, ja, das steht auch oben drüber. Keine Frage. Aber da kommt dann das Thema Finanzen, Absicherung deines Lebensstandards. Das kommt bei uns in der westlichen Welt sehr, sehr zeitnah nach diesen anderen Berufen. Und das wollen viele natürlich vielleicht nicht so sehen. Da ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Weil man hört halt leider nicht von den Fällen, wo Menschen zum Glück eine Versicherung hatten und zum Glück das Haus versichert war oder zum Glück die Berufsunfähigkeitsversicherung da war und sie weiterhin ihr Leben so in Würde leben können, nicht vor dem finanziellen Ruin stehen. Diese Geschichten hörst du natürlich nicht, aber die passieren jeden Tag. Und deswegen ist dieser Beruf, nochmal, anhand der Kriterien, die ich vorhin genannt habe, wenn er so ausgeübt wird, einer der wichtigsten Berufe überhaupt und wird wahrscheinlich in Zukunft noch wichtiger werden.
Definitiv, also da bin ich auch absolut bei dir und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man, wenn man nur wegen dem Geld verdienen in der Branche und in dem Business ist, dass das Ganze nicht besonders lange halten wird.
Also nee, auf keinen Fall. Vielleicht darf ich, wenn ich da nochmal reingehen darf, weil das ist halt das nächste Thema. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Wenn jemand in diesen Beruf reingeht, wegen der schnellen Kohle, wegen gleich dann, ey, guck mal, dicke Karre, fette Rolex und sonst was, weil halt leider dann auch von manchen Vertrieben und auch, also da kann ich niemanden jetzt in Schutz nehmen, ob Versicherer, Vertrieb oder wie auch immer, gelockt wird, genau darüber, dann kann ich das nur verurteilen. Und wenn ich sowas mitkriege, dann haue ich auch mal auf den Tisch, weil das geht nicht, weil das sorgt dafür, dass der Ruf weiterhin so schlecht bleibt, weil du mit solchen Maßnahmen die falschen Leute anziehst, die niemals in diesem Berufsbild tätig sein sollten, weil sie eben falsche moralische Wertvorstellungen haben, nicht der Kunde im Fokus ist. Naja, und dann passiert halt die Dinge, die da passieren, wieder irgendwelche Negativschlagzeilen oder sonst was. Aber das wird leider in vielen Fällen noch so gemacht. Und wenn jemand sagt, das stimmt nicht, Basti, dann ist das einfach nicht wahr. Ich krieg's mit, ich teile das natürlich nicht mit, aber ihr habt keine Ahnung, wie viele Leute mir auf Instagram schreiben, wo Leute in irgendeinem Vertrieb, Strukturvertrieb oder sonst wo drin sind, waren, kurz davor sind, reinzugehen und was die mir erzählen und wie das alles gemacht wird, das kann einfach nicht sein. Und solange das nicht aufhört, wird sich schwer auch nur was an dem Ruf der Branche ändern. Ja, also es muss hier ganz klar die Qualität über der Quantität stehen und nicht ganz schnell jetzt noch neue Leute und hier und da und zack. Und es geht um die Qualität der Leute, die dann später mal beraten. Ganz klar.
Lass uns mal über die Qualität der Leute sprechen, die bei dir beraten. Wie hast du dein Business aufgebaut? Sind das angestellte Berater oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nein, das sind alles für sich selbstständige Versicherungsmakler. War mir auch wichtig, da ist mir auch wichtig. Ich habe den großen Vorteil, dass ich die alle schon jahrelang kenne, weil ich im Prinzip eine Art Joint Venture eingegangen bin mit einem bestehenden Versicherungsmaklervertrieb, über den ich damals eben auch nach dem Studium wieder in die Branche reingekommen bin. Und wir, oder quasi die dann alle in die Versicherung mit Kopfwelt, wie nennt man das, ongeboardet wurden. Sagen wir es einfach mal so. Wir haben einfach gesehen, hier können wir Synergien schaffen. Ich brauche Berater, ich kann das Digitale und umgekehrt, das sind die Berater, die brauchen das Digitale. Und das war vor einigen Jahren dann einfach die perfekte Lösung. Und das ist wichtig, also was dahingehend wichtig ist und wofür ich sehr dankbar bin, ich kenne die schon jahrelang, ich vertraue denen allen blind und ich weiß genau, dass jeder einzelne von denen den Kunden eben auch im Fokus hat und da muss ich mir keine Sorgen machen. Und ja, das ist ein Thema, wenn man neue Mitarbeiter, neue Berater sucht und mit ins Boot holen will, die Vertrauensfrage, die ist natürlich sehr, sehr groß hier. Und vor allem, das läuft ja alles remote bei uns, du musst dich auf die Leute verlassen können. Und da bin ich unglaublich stolz drauf, dass ich so ein extrem geiles Team habe, was wir auch, wenn man das vielleicht ein bisschen verfolgt, wir lassen unser Team auch nur sehr, sehr langsam wachsen. Wirklich sehr, sehr langsam. Wir lehnen lieber Kunden ab, als dass wir hergehen und sagen, jetzt nochmal schnell hier nochmal irgendwie Beraterzahl verdoppelt, weil dann würde am Ende des Tages die Qualität drunter leiden. Und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Und genau. Das beantwortet hoffentlich die Frage.
Definitiv, definitiv. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich für einen Außenstehenden vorzustellen, wie so das Unternehmenskonstrukt ausschaut. Weil es ist halt so, dass du halt das Gesicht der Markenversicherung mit Kopf bist. Aber alle anderen lernt man ja nie wirklich kennen, weil du ja einen sehr, sehr guten Job im Marketing der Auswirkungen hast. Und deswegen wollte ich da jetzt auch nochmal ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Du hast ja früher auch mal selbst beraten. Ne? Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, jetzt hole ich mir jemanden dazu? Und wann hast du selbst entschieden, okay, jetzt gehe ich komplett aus der Beratung raus und überlasse das komplett meinem Team?
Also der Punkt war der, als ich halt 3 Monate im Voraus ausgebucht war. Das heißt, ich hatte immer 9 Termine pro Woche freigeschaltet und die waren wirklich, kein Witz, 3 Monate im Voraus war das ausgebucht. Und das kann man jetzt glauben oder nicht, es war definitiv so. Und da war ich, habe ich halt gemerkt, okay, das ist zum einen natürlich extrem cool, wenn die Nachfrage so hoch ist. Auf der anderen Seite ein Beratungstermin, jetzt 3 Monate in der Zukunft. Das ist sowohl für mich als auch für den Kunden einfach zu weit in der Zukunft. Und je weiter der in der Zukunft liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht dann doch ausfallen wird. Es ist nicht nachhaltig in der Form. Und da war klar, okay, ich brauche mehr Berater. Wo kriege ich die her? Und das war natürlich die große, große Schlüsselfrage, die wir auch viele andere gesagt haben, Basti, tolles Geschäftsmodell, aber du hast eine Sache leider vergessen. Du bist der Flaschenhals. Ja, es wird sich niemals irgendjemanden ein Interessent einen Termin buchen bei einer anderen Person, die nicht du bist. Und das habe ich mir natürlich einreden lassen. und hatte dann diesen starken Glaubenssatz, dass das halt genauso ist. Und ach, ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage ich damit verbracht habe, dafür eine Lösung zu finden. Und wir hatten dann wirklich schon überlegt, okay, wir nehmen jetzt den ersten mit an Bord und dann müssen wir den vorstellen, der braucht auch Instagram, der muss in den YouTube-Videos vorkommen und. Wir hatten da wirklich schon eine Strategie. Und ja, was soll ich sagen? Wir hatten Video beziehungsweise Fotomaterial erstellt und plötzlich war das weg. Die Fotografin ruft an, Sebastian, ich weiß nicht, was so ist, alles ist weg, Karte ist gelöscht. Und ich war dann so frustriert, dass ich gesagt habe, komm, mir ist das jetzt sowas von egal. Ich schalte den jetzt einfach frei. Man kann jetzt einfach plötzlich einen weiteren Berater neben mir buchen und dann gucken wir, was passiert. Und was ist passiert? Die Leute haben sich bei ihm eingebucht.
Das hat funktioniert.
Ohne Wenn und Aber. Es hat funktioniert. Und in dem Moment war für mich klar geworden, okay, der Trust von mir als Person ist schon übergegangen jetzt auf die Marke Versicherung mit Kopf und entsprechend halt geht der Trust über auf alle anderen, die dann unter dieser Marke agieren werden. Das war so ein Schlüsselmoment für mich.
Wie viele Berater gibt es bei Versicherung mit Kopf?
Aktuell sind es 8 Stück. Also wenn man jetzt nur Berater, wenn wir uns nur auf die Berater beziehen, genau.
Und wenn wir das Ganze ausweiten, also wie groß ist die Unternehmung an sich?
Also klar, ich habe Leute, die mich mit da unterstützen bei Social Media, Instagram, TikTok, Kommentare beantworten, E-Mails auch beantworten, also wirklich eine Assistenz dann für mich, weil das ist einfach alles auch nicht mehr für mich darstellbar. Dann habe ich einen festangestellten Mitarbeiter.
Stopp. Ja. Eine Sache, ganz wichtig. Instagram beantwortest du die Anfragen selbst, richtig?
Ja, also wenn jemand eine Frage stellt auf Instagram, also wirklich, hey Basti, hier und da, beantworte ich selbst. Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, einfach nur irgendeine Reaktion schickt auf irgendeine Story, ja, dann kann es schon mal sein, dass das natürlich meine Community-Managerin einfach irgendwie auch einen Daumen hoch schickt oder so. Weil da muss ich natürlich schon mittlerweile eine Unterscheidung treffen, wo werde wirklich ich gebraucht. Und klar, bei Fragen und sonstigen Geschichten mache immer ich das. Die werden dann markiert und dann weiß ich ganz genau, hier muss ich antworten. Aber wenn das jetzt halt nur mal so ein bisschen, so ein Kurzding ist, ja, irgendjemand liked eine Story oder so, dann muss nicht ich darauf reagieren. Weil das wäre einfach auch nicht effizient aus unternehmerischer Sicht, weil da würde ich die ganze Zeit nur an Instagram hängen.
Das heißt, das ist jetzt ein sehr, sehr cooler Punkt, weil ich mir die ganze Zeit schon überlegt habe, okay, wenn der Basti das alles selber macht, bei 100.000 Followern und den Interaktionsraten, die er hat, wie vereinbart er das eigentlich mit seiner Frau?
Ja, gute Frage.
Ja. Ja, also du hast doch schon deine Leute, du hast deine Assistenzen, du hast ein paar Festangestellte, die dir auch hier und da ein bisschen was abnehmen. Ne?
Genau, also ich habe 450-Euro-Jobber ein paar, weil das passt einfach ganz gut, weil viele dieser Bereiche sind halt keine 40-Stunden-Jobs. Ja. Aber ich habe einen Festangestellten-Mitarbeiter auch, der macht hauptsächlich Content für die Webseite. Und guckt halt immer so nach neuen Geschichten, neuen Strategien oder so. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Instagram und allgemein Social Media. Was in meinen Augen da halt natürlich auch wichtig ist, wenn das eine gewisse Größe erreicht hat, dass du das systematisierst. Was meine ich damit? Ich bin jetzt hergegangen, weil ich auch gemerkt habe, okay, das wird zu viel. Ja, auch hier Frau und Nachwuchs kommt ja jetzt im Prinzip jeden Tag, jede Stunde. Ich kann nicht einfach jeden Tag da Instagram checken und eine Nachricht beantworten. Deswegen habe ich jetzt zwei feste Tage, wo ich mal eine Stunde Zeit nehme, das zu beantworten. Das ist dienstags morgens von 7 bis 8 und das ist Freitag morgens von 7 bis 8. Und ansonsten schaue ich da teilweise gar nicht mehr rein in die Nachrichten, weil sonst hänge ich da drin. Und das ist auch eine gewisse Social-Media-Sucht oder eine Handysucht allgemein. Ja, oder medizinisch ausgedrückt ist es wahrscheinlich eine Dopaminsucht, die viele haben und vielen das gar nicht bewusst ist. Ja, guck mal rein, oh, wie viele Likes hat jetzt mein Video bekommen? Wie viele Aufrufe hat es schon? Oh, nicht so viele Aufrufe wie das letzte. Die Leute mögen mich nicht mehr. Oh, ja, Depression. Sehr, sehr, sehr einfach ausgedrückt. Aber das ist eine Gefahr. Und das ist ein Risiko und ich will halt nicht von diesem Teil abhängig sein. Und deswegen kommuniziere ich das den Leuten auch. Also die kriegen dann eine Nachricht, hey, danke, die Frage wird beantwortet, entweder am Dienstag früh oder am Freitag früh. Und das verstehen die Leute natürlich auch, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Leute, da weiß ich nicht, wie die aufgewachsen sind, die fordern dann plötzlich. Also die fordern was, die haben eine Frage und fordern eine zeitnahe Antwort oder sonst was. Also die haben ganz schlechte Karten bei mir. Also wenn jemand was will von mir und fordert was ohne dass er dafür was bezahlt hat oder so, ganz schlechte Karten bei mir.
Ja, auch wenn jemand was dafür bezahlt hat, ist eine Forderung, glaube ich. Ne, also das ist schon ein ganz anderes Level. Aber auch das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Was noch eine Frage aus der Community war, die hier, glaube ich, sehr, sehr gut dazu passt. Du sagtest ja, okay, Social Media, Instagram, freitags und dienstags hast du, glaube ich, jetzt gerade gesagt. Ne? Mhm. Was machst du im Rest der Zeit? Ich meine, du machst keine Beratung mehr. Für mich wirkt das so, als würdest du jetzt quasi von morgens bis abends nur Instagram, YouTube und TikTok machen. Also wie sieht der Tagesablauf von Basti Kunkel aus?
Ja, man sieht natürlich immer nur die fertigen Videos, die dann so 30 Sekunden lang sind. So, ja gut, da hat er 30 Sekunden ein Video gemacht, ne? Aber dass da halt mehrere Stunden hinten dran hängen bei so einem 30-Sekunden-Video von der Ideenfindung. Also ich muss ja irgendwas als Thema finden. Ja, hier liegt zum Beispiel wieder das Sozialgesetzbuch neben mir, um da wieder irgendwelche Sachen rauszufinden, wo ich ein Thema kreieren kann, dann kommt quasi die Kreativphase. Wie muss dieses Skript aussehen, damit das spannend wird, damit das unterhaltsam wird, damit Wissen vermittelt wird? Dann muss es aufgenommen werden. Dann geht das zum Cutter. Ja, das mache ich nicht mehr selbst. Und das natürlich für die verschiedensten Plattformen. Dann YouTube einfach auch nochmal per se nochmal ein eigenes Thema. Also mein Alltag ist Ideenfindung, Skripten von Videos, Aufnehmen von Videos und dann natürlich auch immer wieder das Bewerten, was tun wir da aktuell? Macht das Sinn, was wir aktuell tun? Wo liegt unser Fokus aktuell? Macht das Sinn? Müssen wir unseren Fokus verschieben? Welche neuen Geschäftsfelder müssen wir erschließen? Welche neuen Social-Media-Plattformen gibt es? Was können wir am Bestehenden optimieren? Klar, dann habe ich auch immer wieder Calls oder vielleicht mal einen Vortrag hier oder einen Vortrag da. Jetzt aktuell weniger, weil ich vieles abgelehnt habe, eben auch wegen dem anstehenden Nachwuchs. Und natürlich auch Austausch mit meinem Team, ist ja auch ganz klar, ja, und Feedback von denen einholen, passt das alles soweit? Mir wird's nicht langweilig, sag mal es mal so.
Vielen Dank für diesen sehr, sehr privaten Einblick. Das ist auch so eine Sache, dass die Leute sich nicht wirklich vorstellen, wie es ist, diese Arbeit wirklich zu machen. Weil du hast gesagt, das ist ein 30-Sekunden-Video und dann glauben die Leute halt wirklich, dass du irgendwie 3 Minuten dran sitzt, ne? Aber dass es halt wirklich Arbeit ist, das Ganze zu machen, das fällt vielen schwer, sich das Ganze vorzustellen. Genauso wie es vielen schwer fällt, sich vorzustellen, dass du gerne auch mal Privatsphäre hast. Ne? Also ich erinnere mich natürlich an den Satz von dir, den du mal gesagt hast, hier, never meet your hero. Mhm. Wie empfindest du das Ganze? Also ist das schon so weit, dass du in München vor die Straße gehst und die Leute Selfies mit dir machen wollen oder ist es ja nur auf Branchenveranstaltungen so und wie gehst du damit um?
Also auf Branchenveranstaltungen ist es natürlich extrem. Ich habe Respekt jetzt, wenn ich mal das nächste Mal jetzt wieder vielleicht mal auf irgendeiner Messe bin oder so, habe ich schon Respekt davor, weil das für mich natürlich eine Herausforderung ist. Die Leute kennen mich von den Videos, die kennen mich von Instagram-Nachrichten, Instagram-Stories, die kennen diesen, denke ich mal, halbwegs sympathischen Typ, der da coole Videos macht und jetzt treffen die den mal live und vielleicht habe ich den einen oder anderen inspiriert, vielleicht habe ich dem einen oder anderen geholfen, wie auch immer und dann freuen sie sich, mich zu treffen, sich mit mir auszutauschen, was ich natürlich unglaublich toll finde. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch, ja, und ich kann auch mal einen schlechten Tag haben, ich kann auch mal schlecht drauf sein, ich habe vielleicht irgendwie, ist ja nicht so, als hätte ich keine Probleme, ja, und habe vielleicht im Hinterkopf irgendwas, ich habe es vorhin gesagt, ich reflektiere viel, irgendwas, was mich stark beschäftigt und wenn dann halt plötzlich irgendwie in einem Zeitraum von 20 Minuten 20 Leute auf mich zukommen und jeder will sich mit mir austauschen und dann ist das natürlich für mich etwas, was mir unglaublich viel Energie raubt und ich da dann schon gucken muss, trotzdem natürlich der Typ zu sein, der ich ja eigentlich bin, ja, auf einem normalen Null-Level bin ich genau der Typ. Freundlich, sympathisch, ihr könnt alle herkommen, überhaupt kein Thema. Aber ich kann halt auch mal einen Moment haben, wo das halt nicht so ist. Und wenn ich so einen Moment habe und dann jemand mich vielleicht gerade anspricht, will ein Selfie machen, ich habe aber gerade irgendwie, weiß ich nicht, gerade ein persönliches Drama oder so und sage, sorry, jetzt nicht. Ja, dann geht diese Person weg und denkt sich, okay, der Basti ist das größte Arschloch überhaupt. Und das ist etwas, das kann ich nicht ändern, weil das ist natürlich, das hängt damit zusammen, wie die Leute das wahrnehmen. Und die wenigsten werden dann diese Verbindung herstellen, Moment mal, ist auch nur ein Mensch, Moment mal, der hat jetzt gerade halt wohl vielleicht eine andere Priorität als ein Selfie mit mir. Das ist halt einfach so. Ja, dass diese Brücke werden die wenigsten bauen. Die werden einfach hergehen und sagen, okay, ist ein Arschloch. Ja, zeigt sich in der Social-Media-Welt ganz anders, aber im echten Leben ist es ein Arschloch. Und deswegen dieses Never Meet Your Hero, mir ist das einfach nur wichtig, dass das vielleicht, wenn vielleicht der eine oder andere das jetzt hier hört und vielleicht mich in so einem Moment erwischt, das ist es, ja. Das ist es ganz einfach. Wahrscheinlich ist genau das vielleicht dann der Grund. Und vielleicht, wenn man auch irgendeinem anderen Social Media Star mal über den Weg läuft, das sind Menschen. Und guck mal, stell dich mal vor, wenn da irgendeiner alle 10 Minuten angequatscht wird, dann kann das vielleicht auch mal zu viel sein. Vielleicht ist auch mal da, sorry für die Wortwahl, ein Arschloch dabei gewesen. Es gibt Leute, die dann halt auch mal, ey, lass mal ein Foto machen oder so, die halt dann nicht freundlich fragen oder sonst was oder einfach mal herkommen und, ne, also, hier, vielleicht nochmal um die andere Frage zu beantworten, wenn hier in München bin ich jetzt halt eher selten unterwegs gewesen wegen Corona und dann halt auch mit jetzt dem anstehenden Baby, wo wir uns sowieso selbst jetzt schon wochenlang in Quarantäne begeben haben, damit ich mich da nicht anstecke, weil sonst kann ich bei der Geburt nicht dabei sein, der ganze Kram. Es ist schon vorgekommen. Ich glaube, wenn ich so von 6 Malen, wo ich mal in der Münchner Innenstadt war oder so, wurde ich 3-mal erkannt. Das ist schon cool. und auf dem Level darf das auch gerne bleiben. Wenn das noch größer wird, stelle ich mir das schwierig vor, weil du dann plötzlich einfach, ja, nicht mehr du selbst vielleicht auch sein kannst. Dieses Never Meet Your Hero dann plötzlich nach hinten losgehen kann, wirklich in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist eine Herausforderung, ist vielleicht auch ein Luxusproblem, ich weiß es nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft das mehr anerkennen würde. Und ich kenne halt andere Creator, die sind noch größer als ich und was die mir teilweise erzählen, das ist schon Wahnsinn. Und das sind dann die ersten Anzeichen von, ja, hin zu Depressionen und so ein Kram. Ja, weil dich das belastet oder je nachdem, wie du als Mensch drauf bist, belastet dich natürlich sowas.
Definitiv, definitiv. Gut, Basti, also ich persönlich habe locker noch 1 Million Fragen an dich. Ne? Von wie ist es auf Mallorca zu leben und Versicherungsbusiness zu machen, bis hin zu wie kann man schneller Unternehmen skalieren, besser machen, Qualität steigern und so weiter. Das gibt so viel, was wir besprechen könnten. Aber ich denke, wir sollten jetzt diese Podcast-Episode mit einer abschließenden Frage beenden, weil, soweit ich mich erinnere, hast du jetzt auch noch einen Zeitplan. In diesem Podcast gibt es sehr, sehr viele Menschen, die aktuell noch im Strukturvertrieb sind, darüber nachdenken, aufzuhören, vielleicht sich nicht sicher sind, ob sie aufhören sollen oder nicht, die auch sicherlich dich verfolgen und sehr, sehr viel Wert auf deine Meinung legen. Ich persönlich damals, als ich im Strukturvertrieb war, habe, und das war 2016 übrigens, habe deinen Content schon verfolgt auf YouTube. Und auch da hat deine Meinung schon sehr, sehr viel mit reingespielt. Ne? Gerade so, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie erklärt hast, hey, pass auf, garantierter Rentenfaktor ist halt ein wichtiger Punkt bei einer Altersvorsorge. Bei uns wurde das anders geschult und dann kommst du halt in Diskussionen mit deinem Mentor und so weiter und so fort. Worauf ich eigentlich hinaus will, deine Meinung spielt eine sehr wichtige Rolle. Ja? Was wäre dein Ratschlag, der eine Ratschlag oder vielleicht auch deine Top 3, was diese Menschen tun sollten, wenn sie sich jetzt wirklich ernsthaft vorhaben, sich im Versicherungsbusiness ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Das ist das, was viele wollen. Und wie sollte man da vorgehen? Also, wie sollte man vorgehen, ist vielleicht die falsche Frage, aber der Tipp oder die besten 3 von Bastian Kunkel, was man tun sollte, um sich ein Versicherungsbusiness, ein eigenes Unternehmen aufzubauen?
Ja, das ist natürlich sind an sich große Fragen. Ich glaube, was man tun sollte, ist zum einen vielleicht mal ehrlich reflektieren, was man so aktuell macht. Kann man sich damit identifizieren? Hat man alle Fragen gestellt? Ist man sich sicher, dass man hier gute Produkte an den Kunden vermittelt? Nicht die Augen zumachen. Ich glaube, viele machen einfach die Augen zu. So quasi, was ich nicht sehe, gibt's nicht. Und ich will teilweise auch gar nicht die Antworten auf ein paar Fragen, deswegen stelle ich die auch nicht. Das ist natürlich schwierig. Es gibt, denke ich, aber auch viele, viele Anlaufstellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einmal so mal Name-Dropping machen darf oder nicht. Keine Ahnung. Schneid's raus, wenn nicht. Es gibt ja auch verschiedene Leute, die helfen, ja, in die Versicherungswelt oder in die Versicherungsmaklerwelt einzusteigen. Ich weiß, dass du das natürlich in gewisser Form machst. Ich kenne jetzt noch zum Beispiel auch die Status GmbH, die das ja auch irgendwie macht. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Habe ich tatsächlich bisher noch nie gehört, ne?
Die sitzen in Regensburg, glaube ich. Genau. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man will, sich da zu informieren. Ja, und ob das jetzt klassisch irgendwie Infoabende, Webinare oder keine Ahnung. Also guck halt einfach mal, vielleicht gibt es ja doch was, was dir mehr zusagt, außerhalb von dem, was du aktuell machst. Und das wären wahrscheinlich mal so meine Tipps. Ich darf natürlich niemandem diese Entscheidung abnehmen. Und das sollte auch niemand anders tun. Und ich war nie in einem Strukturvertrieb, deswegen kann ich das in der Form halt auch nicht so vollumfänglich bewerten. Und halte mich da auch mit meiner Meinung zurück, was das angeht. Aber am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, einfach diese Fragen, viele Fragen selbst stellen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, am Anfang, sich ehrlich selbst Fragen zu stellen, zu gucken, hey, passt das eigentlich, was ich hier alles so mache?
Ich möchte das einmal kurz ergänzen, viele Fragen selbst stellen und die Antworten gerne auch außerhalb der eigenen Vertriebsorganisation suchen. Das ist, glaube ich,
Ist
ein.
wahrscheinlich auch, ja. Nicht verkehrt, genau.
Ja. Wunderbar. Basti, ich sehe jetzt gerade bei dir im Hintergrund noch dein Buch, Spiegel Bestseller. Ja. Ich werde Vermittler digital, Buch, eigentlich alles, was es von dir gibt, werde ich in die Shownotes packen. Eine Frage kam noch rein, die möchte ich noch kurz stellen. Wenn man dein Buch signiert haben möchte, gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ist tatsächlich schwierig. Ich werde mit Sicherheit auf Instagram bekannt geben, wenn ich mal irgendwo bin, irgendwo in der Messe, und dann können die Leute das Buch mitnehmen. Aber so, dass das jetzt signiert verschickt wird, das ist schwierig, weil die Bücher werden ja nicht von mir verschickt, sondern die werden von Amazon, von Thalia, von Hugendubel oder sonst wo verschickt. Und dann ist das schwierig, das so umzusetzen. Also am besten das Buch kaufen und dann gucken, wann ich wo vielleicht irgendwo mal bin, und dann schreibe ich gerne überall was rein. Das ist überhaupt kein Thema. Das mache ich super gerne.
Hauptstadtmesse in Berlin, bist du da am Start?
Tendenz nein. Also ich wurde auch angefragt als Speaker. Jetzt habe ich wegen der anstehenden Geburt hier in München abgesagt, und in Berlin habe ich halt einfach auch schon mal abgesagt, weil ich weiß nicht, wie es sein wird im September. Und deswegen ich Tendenz eher nein, aber vielleicht ändert sich das noch.
Das heißt, man muss sich noch ein bisschen gedulden, um dich mal live in
Ja,
Person
also
zu treffen.
ich würde mal so sagen, es wird mit Sicherheit noch die eine oder andere Geschichte geben,
Ja.
was geplant ist, auch mit anderen Pools, mit denen ich zusammenarbeite. Also einfach mal auf
Ja.
Instagram folgen, dann werde ich
Ja.
das bekannt geben.
Apropos Instagram, eine letzte Frage, dann sind wir hier fertig. Ich bin 100% überzeugt, dass es hier Leute gibt, die dir gerne persönlich die eine oder andere Frage zum Versicherungsmaklerbusiness stellen würden. Ich weiß, dass du auf Instagram vermehrt oder eigentlich überwiegend nur Fragen zum Thema Versicherungsfragen für Kunden beantwortest, aber gibt es die Möglichkeit, gibst du das frei? Darf man dir vielleicht auf Instagram schreiben und sagen, hey Basti, die und die Business-Entscheidung oder das und das würde ich gerne machen, was ist deine Meinung?
Grundsätzlich ja, klar, kann man machen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis eine Antwort kommt. Und ich kann auch immer nur eine Meinung abgeben. Ne? Ich kann keine Entscheidung abnehmen. Ich kann nur meinen Senf dazugeben. Weil klar, mehr kann man schreiben. Dafür ist Instagram da, und das ist auch weiterhin wichtig. Vielleicht das nochmal abschließend, diese Community-Arbeit. Diese Zeit muss ich mir nehmen, weil davon lebt Social Media.
Definitiv. Also ich habe diese Frage bewusst gestellt, weil ich dir damals eine Frage gestellt habe, die für mich sehr vieles verändert hat. Und was ich sehr, sehr geschätzt habe und was ich auch heute sehr schätze an dir, ist, wenn man dir eine Frage stellt, wie, keine Ahnung, hey, folgende Herausforderung im Business, wie würdest du das lösen? Da kommt nicht eine Antwort wie, ihr bucht mein Coaching, sondern da kommt halt wirklich eine Antwort. Und das ist halt sehr, sehr cool. Ne? Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Guck mal, wer ankommt. Vielleicht kommst du dann in Zukunft nochmal mit einem anderen Thema hier rein. Würde mich riesig freuen und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, es war Input dabei für deine Zuhörer und Zuhörerinnen, und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.